Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen in der Welt und wir versuchen zu verstehen und politisch zu deuten, was um uns herum eigentlich gerade passiert. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich an einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ja, der Herbst hat jetzt auch in Wien ganz offiziell begonnen und das Praktische am Podcast-Format ist, ich kann mich hier gemütlich am Sofa in eine Decke einkuscheln und in Jogginghose dasitzen während der Aufnahme. Bei Video wäre das schon ein bisschen schwieriger. Das macht tatsächlich auch einfach leichter, über intensive, über polarisierende Themen zu diskutieren, wenn man dabei bequem sitzen kann. Und um so ein polarisierendes Thema geht es auch heute. Wir sprechen nämlich heute über Männer. In den letzten Jahren hat es eine Phrase auf den Titel von fast jedem liberalen Wochenmagazin geschafft. Die Krise der Männlichkeit. Diskutiert wird dabei die Frage von Erwartungen und Vorstellungen eines modernen Mannes, die Arbeitsteilung in Paarbeziehungen, überholte Männlichkeitsbilder und auch fehlende Vorbilder. Gleichzeitig werden in linken Kreisen immer mehr Konzepte kritischer Männlichkeit gefordert. Männer sollen sich dabei mit dem eigenen Verhalten, ihrer männlichen Sozialisation, Sexismus und den gesellschaftlichen Anforderungen, die an sie gestellt werden, auseinandersetzen. Wir wollen vor diesem Hintergrund heute diskutieren, welche Debatten gibt es aktuell rund um Männlichkeit? Was kann eigentlich die Rolle von Männern im Kampf um eine gleichberechtigte Gesellschaft sein? Und was kann die Idee kritischer Männlichkeit dazu beitragen? Was heißt das überhaupt konkret in der Praxis? Und warum braucht es vielleicht viel eher eine linke politische Männlichkeit statt eine kritische? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich heute aus Linz zugeschaltet Theresa Griesebner am Telefon. Theresa ist die Bundessprecherin von uns jungen Linken. Sie ist aktiv bei uns im Social-Media-Team, sie bringt sich ein in die Organisation von Aktionstagen, sie stellt Kampagnen mit auf die Beine und sie ist die politische Geschäftsführung der jungen Linken in Oberösterreich.
Freut mich, dass ich da sein kann mit dir, Flora.
Theresa, freut mich total, dass du heute zu Gast bist. Theresa, ich spreche es jetzt gleich mal direkt an. Was ist das Problem mit Männern? Warum braucht es eigentlich überhaupt sowas wie kritische Männlichkeit?
Das startet schon mal gefährlich bei dir, Flora. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, was man in der Linken gerade unter kritische Männlichkeit versteht, das ist, was Männer überhaupt brauchen. Also ob das eine Antwort auf das Problem ist. Vermutlich schon, aber vielleicht braucht es auch eher eine andere, wie du schon gesagt hast. Aber dazu kommen wir am besten später nochmal ausführlicher. Aber nachdem wir ja heute zu zweit da sind und zwei Frauen, die über Männlichkeit sprechen, würde ich vielleicht, bevor wir anfangen, noch vorher abstecken, was ich zum Thema überhaupt sagen kann. Ich bin ja heute da als Feministin, als Frau, nicht als Mann, als Sprecherin von den jungen Linken. Und das heißt auch, dass wenn ich darüber rede, dann kann ich im Wesentlichen zwei Sachen machen. Ich kann einerseits erzählen, was ich beobachte, so an Freunden und Männern, die ich kenne, an Genossen, mit denen ich arbeite und wie ich das auch politisch einschätze. Und ich kann andererseits erzählen, was wir als junge Linke ausprobieren, also wo wir gerade erste Schritte machen und wo vielleicht auch noch Lücken bleiben in unserer Arbeit.
Voll, also ich glaube, das passt total gut, wenn du das einfach von diesen zwei Strängen her betrachtest, voll gern. Was ist denn das Problem eigentlich? Also was ist das Problem mit Männlichkeit aktuell oder vielleicht schon geschichtlich und länger?
Ja, ich glaube, da gibt es einige Ecken, an denen wir da ansetzen können. Also ich glaube, ein Problem sind auf der einen Seite die Männerbilder, die Männern nicht immer gut tun, immer hart und stark sein müssen, keine Gefühle zeigen dürfen. Die Gesellschaft stellt da Ansprüche an Männern, denen nicht alle entsprechen wollen und auch nicht alle können. Und das tut nicht gut. Ein anderes Problem ist aber auch, dass es wenig Umgang damit gibt eigentlich in der Gesellschaft und auch nicht wirklich in der Linken. Problem ist aber auch das Verhalten von Männern. Wenn wir an häusliche Gewalt denken und dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Frauenhäuser überhaupt braucht, das ist auch ein Problem. Und linke Männer stehen da, glaube ich, nochmal vor einem ganz anderen Problem, nämlich bei dem allen eigentlich nicht mitmachen zu wollen, aber auch oft nicht so recht zu wissen, wie das denn eigentlich gehen kann.
Und genau da setzt dann ja das Konzept von kritischer Männlichkeit an und liefert Denkanstöße, oder? Also Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was da genau dahinter steckt. Was ist kritische Männlichkeit als Idee, als Konzept, als Reflexionsangebot?
Kritische Männlichkeit ist ein praktischer Ansatz, den es unter dem Namen in den letzten Jahren so gibt. Es ist aber keine fertige Theorie, also die gibt es nicht dazu. Das ist nicht wie zum Beispiel jetzt das Kapital, eine ausformulierte und durchargumente Theorie darüber, wie der Kapitalismus funktioniert oder sowas, sondern da entstehen einfach gerade von verschiedensten Leuten Texte und Analysen. Wenn man im Internet nach dem Begriff sucht, dann findet man auch hauptsächlich so Blogartikel oder Interviews mit einzelnen Männern dazu. Und bei den Artikeln geht es dann oft darum, welche Anforderungen an einen selber als Mann gestellt werden in unserer Welt und wie man sich dann als einzelner Mann auch verhalten oder eben nicht verhalten soll, wenn man kritisch sein möchte und wenn man Frauen am Weg zu mehr Gleichberechtigung unterstützen will. Also im Kern geht es dabei darum, wie der Name schon sehr treffend sagt, sich kritisch mit sich selber und mit der eigenen Männlichkeit auseinanderzusetzen. Das ist ja grundsätzlich was nicht Neues, sondern solche Texte, solche Überlegungen, Herangehensweisen gab es auf die ein oder andere Weise, seit es Männer gab, die sich dem feministischen Kampf von Frauen angeschlossen oder ihn unterstützt haben. Das heißt, kritische Männlichkeit ist eigentlich sowas wie ein Sammelbegriff gerade für all die Analyse, für die Kritik, für die Schriften, die sich da gerade entwickeln, wo linke Männer anfangen, darüber zu reden, was eigentlich falsch läuft am Mannsein und an Männlichkeit, wie sie gerade gelebt wird, woher das denn kommt und wie man damit vielleicht umgehen kann.
Du hast gerade ganz am Anfang gesagt, es ist ein praktischer Ansatz. Was sind denn da die Praxen? Also was wird da ganz praktisch gemacht im Kontext kritischer Männlichkeit?
Es geht da viel darum zu reflektieren, also im Alltag und dann auch darauf basierend die eigenen Handlungen zu verändern. Also das kann zum Beispiel sein, dass man Frauen nicht mehr ins Wort fällt, dass man darauf achtet oder dass man nur mehr zu Fußballvereinen spielen geht, wo maximal 20% Männer sind oder dass man eben Filme schaut, die Frauen geschrieben haben. Also da gibt es eine ganze Liste an Dingen von Sachen, die man da machen kann oder sollte, die da in Blogartikeln zu finden ist. Und das bezieht sich eben meistens so auf das direkte interaktive Handeln zwischen Leuten oder eben auch darauf, wie man in den verschiedensten Bereichen Frauen unterstützen kann, dass sie gesehen werden und dass sie einen Platz kriegen.
Okay, also wenn ich ganz ehrlich bin, das sind jetzt von den Dingen, die du da gerade beispielhaft aufgezählt hast, das sind jetzt mehr oder weniger sinnvolle Sachen. Aber ich meine, auf jeden Fall ist es gut, wenn Menschen über sich selbst und die Welt nachdenken und darüber nachdenken, wie sie sich innerhalb dieser Welt bewegen und verhalten wollen. Aber was würdest du denn sagen, was ist das Kritische an kritischer Männlichkeit? Wo setzt da die Kritik an? Weil bei den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, könnte man ja auch sagen, dass Männer sich wie normale Menschen verhalten sollen und zum Beispiel Frauen und anderen nicht ins Wort fallen sollen. Das lernt man hoffentlich schon in der Schule, dass das nicht okay ist. Also was ist der Mehrwert jetzt spezifisch von diesem Konzept kritischer Männlichkeit?
Ja, es geht schon ein Stück weit weiter, kommt mir vor. Also auch eben mit solchen Vorschlägen, wie dass man nur in Fußballvereinen spielen soll, wo maximal 20% Männer sind. Das geht dann schon nochmal ein Stück weiter, als irgendwie einfach nett zu sein, so wie man es sein sollte. Aber ich muss selber sagen, ich tue mir selbst mit dem Konzept oft sehr schwer. Weil die Debatte, die da auch über kritische Männlichkeit, die da gerade geführt wird, die ist einerseits ziemlich akademisch, wenn man sich das durchliest, und andererseits erzeugt sie ein schlechtes Gewissen. Das heißt, dass man Männer da auch ausschließt, die kein sozialwissenschaftliches Studium haben, und man fordert Schuldeingeständnisse ein. Und das erzeugt eine reflexartige Abwehrhaltung und ist für viele Männer nicht ansprechend, was auch nachvollziehbar ist. Und genau genommen glaube ich eigentlich, dass es nur ansprechend ist für Männer, die schon links geprägt sind und dass es eher abschreckend ist oder auch unverständlich für Männer, die noch nicht links sind.
Ja, mein Eindruck ist auch, das hat sich so ganz stark, also was ich mitbekommen habe aus so einer Debatte aus den Gender Studies, aus der Geschlechterforschung raus entwickelt und gleichzeitig gekoppelt mit dieser Frage schon, wie du erwähnt hast, Schuld und auch viel mit irgendwie, ja, Selbstgeißelung einhergeht, für die viele nicht empfänglich sind und wo auch die Frage ist, was ist das Politische dran, was daraus entsteht.
Mhm. Wobei da in Blogs, also wenn man das liest, immer sehr betont wird, dass es eben nicht um Schuld, sondern um so gesellschaftliche Machtstrukturen geht. Aber meinem Gefühl nach ist da eine große Kluft. Also wenn man das dann liest tatsächlich, was man auch tun soll, dass man zum Beispiel als Mann Frauen immer diskriminiert, egal ob man das will oder nicht, oder auch mit der Frage, reflektiere ich meine Privilegien schon genug? Oder mache ich mich schuldig, weil ich das nicht tue, ist eine große Kluft zwischen zu sagen, das, da geht's nicht um Schuld, und andererseits hat man das Gefühl, aber irgendwie doch. Und das ist dann eben super schwierig, weil so Schuld immer mehr lähmt, als dass es irgendwie befähigt, dass man was besser macht. Und ich meine, andererseits stimmt's natürlich auch. Also die Welt, in der wir leben, ist halt gemacht für weiße Männer. Wir Frauen sind da oft Gast und wir Frauen müssen uns da viel mehr streiten und erkämpfen. Also schwarze Frauen auch noch mal mehr als jetzt weiße. Das heißt aber auch, dass man als junger Mann in Europa ziemlich viel bewegen kann. Und es ist eine politische Entscheidung, worauf man dann Einfluss nimmt, wofür man sich einsetzt und wofür man eine gute Stellung, die man hat, nutzt. Und ich finde, linke Männer sollten sich mehr fragen, was sie mit ihrer privilegierten Position anstellen, wie sie andere Menschen dorthin bringen, wo sie selbst sind. Teil davon muss natürlich auch sein, die Gesellschaft und sich selbst zu hinterfragen. Ich finde, da hat kritische Männlichkeit schon einen ganz richtigen Ansatz, aber es sollte eben nicht bei dem kritisch bleiben. Es sollte eigentlich auch mehr politisch werden.
Das heißt, du machst eigentlich einen Unterschied auf, wenn ich dich gerade richtig verstehe, zwischen politisch und kritisch, oder? Kannst du dazu mehr was sagen? Wie meinst du das genau?
Ja, kritisch sein ist ein erster Schritt und ich finde, politisch werden ist dann ein zweiter. Also wenn man kritisch ist, dann hat man eine gut argumentierte Position gegen was, aber man muss noch kein politisches Ziel dazu haben. Politik ist dann das zielgerichtete Streben nach Veränderung und die Umsetzung von dem. Und da wäre im Kontext von kritischer Männlichkeit für mich dann die Frage, linke Männer wollen nicht mit Männerbünden und mit Macht in Verbindung gebracht werden. Und ich verstehe das, daran ist nämlich auch viel zu kritisieren. Aber Fakt ist halt einfach, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und sie wird von Männerbünden regiert. Und als Linke halten wir das aus zwei Gründen für falsch, dass das so ist. Nämlich erstens, weil Frauen da nicht mitmachen dürfen. Und zweitens, weil diese Leute gerade einfach keine linke Politik machen, sondern sie machen Politik für Reiche. Und da finde ich es dann eigentlich sehr logisch, woran linke Männer da gerade arbeiten sollten. Nämlich an die Macht zu kommen mit Frauen gemeinsam und dort dann linke Politik machen. Und kritische Männlichkeit argumentiert mir dazu viel, dass Männer sich zurücknehmen sollen, dass Männer nur schlecht sind, dass Männer das Problem unserer Gesellschaft sind. Und ich glaube, das greift zu kurz und macht uns als Linke auch nicht stärker. Weil die Frage ist, wo entwickelt sich die Welt denn dann hin, wenn die linken Männer genau die sind, die sich aus der Macht und aus der Verantwortung zurückziehen? Und als Feministin und als Sprecherin von einer politischen Jugendorganisation kann ich dann nur sagen, macht's was, überlegt euch, was ihr politisch in der Welt bewegen wollt und überlegt euch, wie ihr Frauen pushen könnt. Ich denke, das ist aber sicher mehr als sich nur zurückzunehmen. Wir haben immerhin eine Gesellschaft zu erobern und ich denke nicht, dass wir es uns als Linke da leisten können, dass Menschen, die eigentlich einflussreiche Politik betreiben können, dass das Schuldgefühlen dann über eine falsche Welt dann nicht machen.
Ich finde das ein voll wichtiger Punkt und ich finde auch, es macht uns nicht nur als Linke nicht stärker, sondern es macht uns als Frauen auch nicht automatisch stärker, wenn Männer sich zurücknehmen. Also ich glaube, das ist auch oft ein fehlgeleiteter Gedanke, zu glauben, es ist ein Automatismus, dass Frauenförderung einfach aus dem Boden poppt, wenn Männer sich zurücknehmen. Aber dass es da genauso Strategien braucht und dass wir an diesen Strategien gemeinsam arbeiten müssen, um Frauen zu fördern. Und das nicht einfach passiert, wenn Männer sich weniger Raum nehmen, dass Frauen automatisch mehr haben, sondern die Frage auch ist, wer bekommt dann diesen Raum letztlich, weil genau, wir als Linke werden da nicht gestärkt hervorgehen. Aber ich meine, das sind generell sehr, sehr viele Fragen, auf die ich selbst auch noch keine Antworten habe und wo ich auch das Gefühl habe, innerhalb der Linken und innerhalb dieser Debatten gibt es auch keine klaren Antworten drauf. Also es gibt keine befriedigende Antwort darauf für mich, was die Rolle gerade von Männern im Kampf für eine gleichberechtigte Gesellschaft überhaupt sein kann.
Und ich glaube, kritische Männlichkeit hat da halt sehr einen individuellen Zugang. Also, dass man so als Einzelmann reflektiert und schaut, wie beeinflussen mich Männlichkeitsbilder, wie kann ich mein Verhalten ändern und damit eigentlich so geschlechterbasierte Ungleichheiten ausbügeln, die es in der gesamten Gesellschaft gibt. Und das allein ist nicht unbedingt schaffbar und es ist auch extrem belastend und es ändert auch wenig an den Rahmenbedingungen, wenn ich das quasi als Einzelperson mache oder versuche.
Was wäre denn vielleicht dann sowas wie eine linke Männlichkeit, weil du gerade so die Position von Linken auch so stark betont hast, was wäre denn so eine linke Männlichkeit statt einer kritischen Männlichkeit? Was würde die ausmachen?
Ich glaube, das Wichtigste wäre eben da den nächsten Schritt zu machen und als linke Männer auch kollektiv auf politische Veränderungen der Geschlechterverhältnisse hinarbeiten und eben nicht nur kritisch zu bleiben, sondern eben politisch zu werden. Und ich drei konkrete hätte ich dafür, was man da tun kann und wie das ausschauen kann.
Okay, schieß ja, los.
Das erste dazu wäre, kollektiv Männerprobleme angehen. Also damit meine ich, dass man sich als Männer nicht nur mit sich selber und mit der eigenen Männlichkeit befasst, sondern dass wir als Frauen ja, um die Verhältnisse aufzubrechen, Verbündete brauchen, weil das können wir nicht allein machen. Und die Aufgabe von Männern darin wäre dann konkret, sich zu überlegen, was tun wir mit Männern, die ihre Freundinnen schlagen? Wie können wir es schaffen, dass nicht mehr Männer erzogen werden, für die Gewalt die Antwort auf Konflikte ist? Wie schaffen wir es, dass sich unter Männern eine Tradition entwickelt, Gefühle auszudrücken, zu lernen, mit Gefühlen umzugehen? Wie können wir jungen Männern jetzt schon beibringen, mit so klassischen Anforderungen, die an sie gestellt werden, so immer hart sein, nicht weinen dürfen, Familienernährer werden müssen, das tut ja alles weh, das schadet ja. Wie bekommen wir das hin, das jungen Männern das Selbstbewusstsein zu geben, dass sie ja stolz heraus wissen, ich muss dem nicht entsprechen und das ist okay, dem nicht zu entsprechen. Das wäre so eine erste Aufgabe, die ich sagen würde, was linke Männlichkeit, politische Männlichkeit hätte. Die zweite Sache, die es braucht von Männern, ist Frauen fördern. In einer Gesellschaft wie jetzt, in der wir aufwachsen und leben, sind so Geschlechterrollen ja allgegenwärtig. Und auch wenn wir linkspolitisch aktiv werden, legen wir die ja nicht so einfach ab. Das heißt, diese Prägungen führen dann auch oft dazu, dass Frauen sich stärker um das Private, um den Haushalt kümmern, emotionale Arbeit leisten, sich in Diskussionen stärker zurückhalten, während Männer eben schon von klein auf lernen, sich mehr Platz zu nehmen, in Politik und in Arbeit nach Macht zu streben und sich mehr zu vernetzen. Und wenn einem das bewusst ist, auch als Mann, dann kann man ja da ganz explizit dagegen steuern und kann Frauen fördern. So wie man das sonst vielleicht ganz unbewusst eigentlich mit Männern macht. Also das heißt zum Beispiel einfach die Schwester das nächste Mal dazu ermutigen, sich für den Technikkurs anzumelden oder eine von den vielen fähigen Frauen, die es gibt, das nächste Mal für das gemeinsame Projekt zu fragen, vielleicht am Abend beim Bier mit den Freundinnen über das aktuelle politische Geschehen zu reden und sie ehrlich um ihre Meinung zu fragen, statt mit den anderen Jungs, mit denen man das sonst vielleicht macht. Und das heißt natürlich auch zu Hause in der Beziehung ganz selbstverständlich die Hälfte der Hausarbeit zu übernehmen. Also solche konkreten Sachen im eigenen Leben. Und das ist, würde ich sagen, das ist auch am ehesten die Form von Praxis, die auch unter kritischer Männlichkeit verstanden wird. Das finde ich auch super sinnvoll, aber eben als einen Punkt von dreien und nicht allein.
Und was wäre der dritte Punkt?
Der dritte wäre, dass man gemeinsam für Veränderungen kämpft. Also damit meine ich, dass man so, wenn man langfristig eine Welt schaffen will, in der uns so geschlechtliche Rollenbilder nicht mehr einengen, dann müssen wir auch als Männer und Frauen gemeinsam für politische Veränderung kämpfen. Und das heißt auch, dass wir uns nicht nur Kindererziehung und Hausarbeit gleich aufteilen, sondern dass wir auch gemeinsam dafür kämpfen, dass Hausarbeit und Kindererziehung nicht mehr hauptsächlich Privatsache ist, sondern dass das in einer Gesellschaft gemeinschaftlich organisiert wird. Das heißt eben nicht nur zu schauen, dass Frauen den gleichen Lohn für die gleichwertige Arbeit bekommen, sondern dass die aktuelle Form von Lohnarbeit, die viele Menschen in Arbeitsverhältnisse zwingt, in denen sie gar nicht sein wollen, abzuschaffen. Also das wäre quasi das dritte, wäre so diese große Perspektive, die man gemeinsam politisch angehen muss in einem gemeinsamen Kampf. Das heißt, das sind die drei Sachen. Also Männerprobleme angehen, Frauen fördern und gemeinsam für Veränderung kämpfen. Ich würde sagen, das wird für mich so eine linke politische Männlichkeit ausmachen. Und damit das aber klappt, und ich glaube, da muss man sich auch selbst an der eigenen Nase nehmen, dann so als Frau, müssen wir auch Strukturen aufbauen, in denen man Vertrauen schaffen kann gegenüber Männern. Also dass man das auch zulässt quasi.
Ja, weil ich glaube, das ist nicht so, ich kann mir vorstellen, und ich merke es bei mir selber, dass sich da zuerst mal Skepsis auftut, wenn man sagt, okay, jetzt wenden wir uns mal den kollektiven Männerproblemen zu. Gar nicht, weil man die leugnet, sondern weil es dafür einfach keine Tradition gibt, innerhalb der Linken dafür auch Räume zu schaffen.
Wir haben das ja vor kurzem probiert, eben bei der Summer School, von der du auch öfter im Podcast erzählt hast. Da haben wir so ein Seminar organisiert, nur für Männer, wo es um Männlichkeit eben gegangen ist. Und da war es bei mir auch so, also die beiden Männer, die das organisiert haben, das sind großartig politisch echt gescheite Leute, mit denen ich total gern zusammenarbeite. Und trotzdem war es so eine Überwindung, dass man sich denkt, 20 Männer, ein Wochenende allein auf einem Seminar, das riecht total schnell so nach Männerkumpanei. Und das zeigt aber auch, wie viel Misstrauen das es da auch gibt. Und ich glaube, da müssen wir aber auch neue Wege finden und über unseren eigenen Schatten springen.
Weil du gerade Junge Linke angesprochen hast, was sind denn so Dinge, die politische Gruppen oder Organisationen, auch andere als Junge Linke, machen können, um Männer genau darin zu unterstützen und so Frauenförderung voranzubringen?
Konkret fallen mir da zwei Sachen ein, die man so auf einer politischen Ebene machen kann oder die es bräuchte. Das sind eben einerseits Räume, in denen Frauen sich gegenseitig bestärken und in denen sich aber Männer auch gegenseitig bestärken und in denen sie darüber reflektieren können, was Gesellschaft mit einem persönlich macht und so gemeinsame Strategien eben entwickeln, wie man damit umgehen kann. Also auch sowas, was wir versucht haben, eben bei diesem Männerseminar, das wir gemacht haben. Weil es gibt ja auch extrem viele Widersprüche darin, welche Anforderungen die Gesellschaft jetzt an Männer stellt, die belastend sind. Also zum Beispiel eben die sehr verbreitete Vorstellung, dass Männer immer stark sind, sich emotional nicht so belasten lassen und über Beleidigungen, Gerüchte schimpfen, dass sie da einfach drüber stehen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Vorstellung, die super anziehend ist. Also wer wird nicht gern einfach drüber stehen, wenn man beleidigt oder angemotzt wird? Und ich glaube, die meisten Menschen stellen sich das als ganz angenehm vor. Die Wahrheit ist dann aber, dass das so nicht stimmt. Also auch bei Männern, weil Männer haben ja auch Gefühle wie alle Menschen. Und Mobbing zum Beispiel schadet Männern ja genauso wie Frauen. Das heißt, die Vorstellung, dass Männer da drüber stehen, die führt eher dazu, dass Männer sich dazu zwingen, drüber zu stehen, nicht drüber reden, dass sie etwas verletzt, sich keine Hilfe zu suchen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen das nicht, weil das würde sie schwach machen. Und das macht einsam, das kann auch die Grundlage für Depression sein. Und gleichzeitig ist es ja eben so dieser Widerspruch, also die Vorstellung von was, das so total anziehend ist, also so klassische Männlichkeit, dass man da einfach drüber stehen kann und total verlockend wirkt, aber auch eben Schaden anrichtet und total einsam macht. Also mit diesem Widerspruch umgehen zu können, darüber wird auch nicht gesprochen. So. Und das ist ja auch was, das gilt ja für Frauen genau gleich. Also es gibt viele Vorstellungen von so klassischer Weiblichkeit, die auch verlockend sind, denen man gerne entsprechen will, die aber eigentlich wie ein großes Gefängnis sind, aus dem man nicht ausbrechen kann. Also wenn man sich da zum Beispiel eben Schönheitsideale anschaut, das ist ein riesiges Problem. Extrem viele Frauen leiden da ja drunter, dass sie Schönheitsidealen nicht entsprechen. Und die sind ja gepusht von so einer absurd riesigen Werbeindustrie, die dann Profit machen mit Kleidung, mit Make-up, mit Unterwäsche. Und das ist ja eine ganze Wirtschaft, die davon lebt, dass sie das Selbstbewusstsein von Frauen eigentlich kaputt macht. 200.000 Menschen in Österreich leiden mindestens einmal im Leben an einer Essstörung. Und von denen, die daran leiden, sind 90-97% Frauen. Und Magersucht ist auch langfristig die tödlichste aller psychischen Erkrankungen, die es gibt. Das heißt, da sieht man so diese Mechanismen, also von, dass etwas anziehend ist, aber gleichzeitig riesigen Schaden anrichtet. Das wirkt bei Männern so wie bei Frauen. Und das sind alles Probleme, die unter der Oberfläche liegen und wo man extrem viel Widerspruch als Einzelperson aushalten muss und wo auch selten eben thematisiert wird, wie es einem damit geht.
Ja, weil es pendelt so die ganze Zeit, so wie du sagst, diese Widersprüche zwischen Sehnsucht nach diesem einem bestimmten Rollenbild zu streben und gleichzeitig davon eigentlich total eingeengt zu werden, Männer wie Frauen nämlich. Es ist so ein attraktives Angebot, so ein Ziel, das man vor Augen hat, aber das immer, das einen tatsächlich zerstört.
Und ich finde, das ist so eine der wenigen Sachen, wo wir als Frauen zumindest in der Bearbeitung davon einen Vorsprung haben. Also weil als Frauen haben wir da ganze Bibliotheken voll mit Büchern und so 200 Jahre lange Geschichte von Frauen, die sich mit den Problemen genau herumschlagen, die da Strategien entwickelt haben, kollektive Antworten auf diese Probleme gefunden. Und unter uns Frauen, da gibt es eine starke Tradition, dass man da darüber spricht, wie so gesellschaftliche Bilder uns einschränken, wie Anforderungen an uns klein halten und schaden. Aber unter Männern gibt es das halt einfach nicht. Da wird das verschwiegen. Da werden so eigenbrötlerische Süppchen gekocht. Und die meisten Männer, die ich kenne, wünschen sich das eigentlich mehr oder weniger heimlich dann, dass sie Freunde haben, männliche, mit denen sie darüber reden können, aber wissen nicht, womit sie anfangen können. Und ich glaube, deshalb ist das auch auf einer politischen Ebene wichtig, dass man da Räume dafür schafft, dass man da darüber reden kann als Männer. Also ich glaube, das ist eben die eine Sache, die es braucht auf der politischen Ebene. Aber da braucht es gleichzeitig auch das, was ich vorher schon gesagt habe, nämlich eine Organisation, wo wir als Linke gemeinsam arbeiten und wo wir uns Ziele setzen, was wir verändern wollen in der Welt. Und in der Organisation, und da braucht es Frauenförderung, weil wir in einer Welt leben, die Frauen von Machtpositionen fernhält. Und dagegen müssen wir angehen. Und das müssen wir auch gemeinsam machen, als Männer und als Frauen.
Theresa, vielen Dank für diesen starken Auftrag, den du uns und allen gerade mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und für deine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Debatten um Männlichkeit. Danke für deine spannende Perspektive.
Total gern. Hat mich gefreut, da zu sein.
Das war's auch schon. Unsere neue Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Die nächste Folge gibt's wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes, auf unserer Website www.jungelinke.at und überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Wenn ihr auch zwischen den Podcast-Folgen up-to-date sein wollt, was aktuelle Debatten angeht, dann abonniert am besten unsere Junge Linke Morgenpost. Das geht ganz leicht auf www.jungelinke.at/morgenpost und dann erhaltet ihr jeden Montag in der Früh spannende Analysen und spannende Artikel, die extra für euch zusammengestellt werden zu den aktuellen Themen der Woche. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und über Rückmeldungen zu unserem Podcast. Ihr könnt uns wirklich gerne schreiben, was für Themen euch interessieren würden, wozu ihr gerne eine Folge hättet. Meldet euch einfach bei uns über Instagram, über Facebook oder auf podcast@jungelinke.at per Mail. Ja, das war's auch schon und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.